Guten Tag und herzlich willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. In der neuen Podcast-Folge unserer Reihe Bildungsforschung für die Bildungspraxis geht es um Kinder und Jugendliche und darum, wie wohl oder unwohl sie sich in außerschulischen Lernorten fühlen. Und weil es um reale und nicht um digitale Räume geht, haben für dieses Verbundprojekt zwei Wissenschaftlerinnen aus verschiedenen Instituten der Technischen Universität Berlin zusammengearbeitet. Professor Dr. Susanne Fechter vom Institut für Erziehungswissenschaft und Professor Dr. Angela Million vom Institut für Stadt- und Regionalplanung. Gemeinsam mit der Universität Fechter haben sie aus der Sicht von Kindern rekonstruiert, wie, wo und mit wem die Kinder und Jugendlichen in ihrem Umfeld gute Erfahrungen gemacht haben. Es geht um Partizipation, das Gefühl von Schutz und Sicherheit und auch von Wertschätzung gegenüber der eigenen Person und wo die Kinder selbst Verbesserungsbedarf sehen. Das Forschungsprojekt, über das wir heute sprechen werden, heißt Wohlergehen in sozialräumlichen Kontexten, intersektionale Perspektiven auf die Erfahrungen von Kindern an nicht-schulischen Lernorten und stellt konsequent den Blickwinkel der Kinder ins Zentrum der Forschung. Frau Fechter, Frau Million, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Am besten, Sie stellen sich unseren Hörerinnen und Hörern kurz selbst vor. Wer sind Sie und worum geht es in Ihrem Forschungsprojekt genau?
Ja, ich kann gerne beginnen. Ganz herzlichen Dank. Mein Name ist Susanne Fechter. Ich bin Professorin für Allgemeine und Historische Erziehungswissenschaft an der TU Berlin und forsche vor allem im Bereich der Kindheits- und Jugendforschung, der pädagogischen Professionsforschung und zu qualitativen Methoden der Bildungsforschung.
Ja, dann übernehme ich den Staffelstab. Das ist die Stimme von Angela Million. Ich bin Professorin für Städtebau und Siedlungswesen, genau hier am Institut für Stadt- und Regionalplanung. Ich arbeite viel zum Thema Stadt als Lernlandschaft oder Stadt als Lernraum, zu der Frage, wie junge Menschen Stadt wahrnehmen, auch im Zuge der Digitalisierung, der Mediatisierung, sich in hybriden Räumen befinden und dort Stadt erleben. Und ganz besonders widme ich mich auch den sozialen Infrastrukturen, den Schulinfrastrukturen in Kopplung auch mit anderen Infrastruktursystemen, die wir haben, wie Blau-Grün-Infrastrukturen beispielsweise. Also Sie sehen schon, das sind ganz andere Begrifflichkeiten, zwei sehr unterschiedliche Disziplinen, die hier in diesem Forschungsprojekt kooperiert haben.
Genau, worum es in dem Projekt geht, das haben Sie eigentlich ganz am Anfang schon super zusammengefasst, nämlich um die Frage, wie Kinder Wohlergehen an außerschulischen Lernorten im sozialräumlichen Kontext erleben. Man kann das vielleicht nochmal so als Frage formulieren, also wie wohl fühlen sich Kinder, zum Beispiel in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, da haben wir vor allem geschaut, also sowohl in den Einrichtungen selbst, aber auch in der Nachbarschaft, im Stadtviertel, im sozialräumlichen Kontext oder nochmal anders gefragt, wann, wie, wo, mit wem machen sie gute Erfahrungen im Hinblick auf Wohlergehen und das verstehen wir eben im Hinblick auf Partizipation, Schutz und Sicherheit sowie Wertschätzung der eigenen Person. Das wurde ja gefördert vom jetzt BMFTR, also vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt in einer Förderlinie, die hieß Bildungsbarrieren abbauen und das fasst eigentlich genau das zusammen, worum es uns ging und was unser Ansatz war, nämlich die Frage von Bildungsteilhabe mit der Frage von Wohlergehen zu verknüpfen, das Ganze aus Sicht von Kindern zu fragen oder zu verstehen und auf den außerschulischen Raum zu fokussieren. Warum machen wir das? Kann ich gerne vielleicht auch kurz ausführen, weil wir gesehen haben oder weil wir immer mehr sehen, dass Erfahrungen von Wohlergehen für Lern- und Bildungsprozesse wichtig sind. Der Begriff ist, das wurde schon ja angesprochen, in der Bildungsforschung noch gar nicht so lange prominent. Viele denken bei Wohlergehen ja auch erstmal an Wellness oder solche Dinge. Das ist irreführend. Also es kommt aus der Wohlfahrtsforschung, wird dort schon seit vielen Jahren genutzt, um eigentlich zu verstehen, wie gut es Kindern in der Gesellschaft geht. Und das wird zunehmend auch auf den Bildungsbereich bezogen, weil man feststellt, dass Fragen von Wohlergehen eben ganz wichtig dafür sind, wie offen Kinder sich auf Lern- und Bildungsprozesse einlassen. Und das Verhältnis ist gar nicht so unkomplex, denn wir alle wissen, dass Lernen alles andere als einfach ist, also alles andere als ein Wohlfühlprozess. Im Gegenteil, eigentlich zeichnet sich Lernen gerade dadurch aus, dass man Schwierigkeiten überwindet, dass man Krisen aushält, dass man sich auf Unbekanntes einlässt. Und das Ganze ist riskant. Und da sehen wir eigentlich immer stärker, dass gerade da es Kindern hilft, wenn es ihnen gut geht in einer Lernumgebung. Also wenn sie sich sicher fühlen, wenn sie sich ermutigt fühlen, wenn sie sich gesehen fühlen. Man könnte auch sagen, wenn sie merken, ich kann Fehler machen, ich darf scheitern und ich gehöre trotzdem dazu. Also in dem Sinne ist Wohlergehen eine ganz wichtige Voraussetzung. Und insbesondere sehen wir, dass Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Lebenslagen davon profitieren. Und das wissen wir aber vor allem bisher aus dem Kontext Schule. Also wir wissen, dass ein positives Schulklima, emotionale Unterstützung durch Lehrkräfte, wertschätzende Beziehungen in der Klasse, gerade Kinder aus sozial benachteiligten Lebenslagen stärken und auch den Zusammenhang von sozialer Herkunft und Bildungserfolg abschwächen können. Und wir wollen aber schauen, wie sieht das eigentlich im außerschulischen Bereich aus?
Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, mit dem Institut für Stadt- und Regionalplanung zusammenzuarbeiten? Das ist ja auch ein bisschen ungewöhnlich. Man kann ja Wohlergehen auch mit rein pädagogischen Kategorien versuchen zu erfassen.
Die Zusammenarbeit zwischen Erziehungswissenschaftlerinnen und auch Planerinnen ist tatsächlich nicht neu. Also es gibt schon eine Reihe von Forschungsprojekten. Also ich selber habe einige durchgeführt, nicht mit Susanne Fegter, sondern mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus den Erziehungswissenschaften, aus der sozialen Arbeit. Und schlicht und ergreifend ist es so, dass natürlich das Lernen nicht im luftleeren Raum stattfindet. Es findet im städtischen Kontext statt, es findet in der Nachbarschaft statt, es findet in Institutionen statt wie Schule, es wurde gerade angesprochen, in außerschulischen Situationen im Quartier. Und da haben wir in den vergangenen Jahren sehr viel geforscht, gerade in Bezug auf Bildungsverbünde und Bildungslandschaften, sozialräumliche Landschaften, eben genau mit der Frage, wie müssen diese denn gestaltet sein, räumlich, physisch, mit all ihren Attributen, die wir ja auch als Stadtwahrnehmer und Nutzerinnen auch tagtäglich erleben, sei es Lärm, sei es Geruch, sei es Enge, sei es Weite, Kälte und so weiter, das alles umgibt uns. Und das wird natürlich maßgeblich durch Stadtplanung und auch durch Architektur und andere physisch gestaltende Disziplinen, würde ich mal sagen, und Prozesse beeinflusst. Und da liegt es natürlich nahe, den Raum als dritten Pädagogen ernst zu nehmen und sich zu fragen, ja, wie muss er denn entwickelt werden, gestaltet werden, dass Kinder und Jugendliche tatsächlich da sehr gut lernen können. Und da kommt unsere Disziplin ins Spiel. Und das ist auch das, was uns zusammengeführt hat in dem Forschungsprojekt, wo wir eben auch genau schauen wollten, Wohlergehen, ja, mit wem, aber auch wo, wie sind diese Situationen räumlich physisch gestaltet, wo findet das statt, was ist da besonders wichtig, und dann am Ende uns natürlich auch zu fragen, wie kann eine integrierte Sichtweise da auch helfen, in der Planung und Gestaltung das zu verbessern.
Und dann haben Sie in diesem Projekt die Kinder einfach in den Mittelpunkt gestellt und sie gefragt, wann und wo sie sich wohltun. Das haben Sie erläutert, Frau Fechter, dass das ganz wichtig ist. Aber wie sind Sie denn überhaupt auf diesen Perspektivwechsel gekommen?
Der ist in der Kindheitsforschung jetzt nicht so neu, obwohl auch da traditionell viel über Kinder geforscht wurde, aber doch schon seit vielen Jahren eben auch eher mit Kindern. Also das ist ein Merkmal der Studie, mit dem wir an die Kindheitsforschung anknüpfen, also Kinder als Subjekte zu verstehen, Kinder als Akteure zu verstehen, Kinder als Expertinnen auch ihrer Lebenswelt, die sehr genau Auskunft darüber geben können, wie gut es ihnen geht, was sie brauchen, wo sie sich wertgeschätzt fühlen. Und diese subjektive Perspektive ist im Grunde ja auch die entscheidende Perspektive, gerade wenn es um Lern- und Bildungsprozesse geht, also um die Frage, was kann ich, was traue ich mir zu, wie sehe ich mich und so weiter. Also da ist es eigentlich naheliegend, dass man an den Perspektiven der Kinder anknüpft. Das ist aber auch in der Child Wellbeing-Forschung, also in der internationalen Wohlergehensforschung zu Kindern, die Entwicklung eigentlich, die wir auch schon in den eigentlich vergangenen 30 Jahren sehen, dass man immer mehr, gerade auch bei der Frage der Wohlergehensforschung, Kinder einbezieht. Also auch einbezieht in die Erhebungen, aber auch in die Auswertung und wirklich ihre Sicht ins Zentrum stellt und eben versucht zu verstehen, was heißt überhaupt Wohlergehen? Also was ist das überhaupt aus Sicht von Kindern? Also da hat auch unsere Studie ja im Grunde angeknüpft, dass man insgesamt gesehen hat, dass sich in Studien mit Kindern zeigt, wenn man sie fragt, was macht Wohlergehen überhaupt aus, dass es dann eben genau um diese Fragen von Partizipation, Schutz, Sicherheit und Wertschätzung geht. Und das jetzt wiederum zu nutzen und schon mit diesen Kategorien, die auch aus der Kindheitsforschung zu Wohlergehen stammen, zu schauen, was heißt das denn jetzt im außerschulischen Raum? Also was erleben Sie denn da jetzt als überhaupt Wertschätzung? In welchen Zusammenhängen ist das bedeutsam? Wo wird Sicherheit zum Thema? Wo werden Gestaltungsmöglichkeiten zum Thema? Also im Grunde immer wieder konsequent die Sicht der Kinder und auch deren Kategorien zu nutzen. Das ist zielführend, wenn man die Frage eben beantworten will, wie man auch wiederum Bildungsräume so verbessert, dass sie die Bildungsprozesse unterstützen.
Und welche Methoden haben Sie konkret dafür benutzt, um herauszufinden, was Kindern wichtig ist, wann die sich wohlfühlen?
Ja, wir sind einfach 3 Jahre lang, haben wir Kinder begleitet in 2 Kinderfreizeiteinrichtungen in 2 verschiedenen Städten. Also das waren beides Einrichtungen, die nach dem Prinzip der Offenheit arbeiten, die sich an 8- bis 12-jährige Kinder richten. Eine, die nochmal stärker Mädchen anspricht, bei der anderen war das offen. Die Städte haben sich, wie gesagt, unterschieden. Und wir sind einfach über 3 Jahre hinweg immer wieder vor Ort gewesen, haben die Kinder begleitet, auch eben wenn sie das Stadtviertel herum genutzt haben, also sich nicht nur in den Einrichtungen aufgehalten haben, sondern auch im Grunde alles drumherum. Wir sind mit ihnen spazieren gegangen durch die Stadtviertel. Wir haben uns zeigen lassen, was dort wichtig ist, was sie da erleben, mit wem sie dort gute Erfahrungen in welcher Hinsicht gemacht haben, womit sie überhaupt ihre Zeit verbringen, womit sie sich wohlfühlen. Wir haben das Ganze teilnehmend beobachtet. Wir haben vertiefende Interviews geführt. Wir haben auch digitale Ausflüge gemacht, weil es natürlich Orte gibt, die gar nicht in unmittelbarer Nähe liegen. Viele Kinder haben wichtige Orte, wichtige Beziehungen im transnationalen Raum. Da kann man heute eigentlich sehr schön mit Forschungsmethoden arbeiten, wo man sich das digital zeigen lässt auf Maps, auf digitalen Karten und da eigentlich erst begreift auch, wie große Wohlfühlräume es eigentlich gibt, die gar nicht unmittelbar nur durch Spaziergänge erschließbar sind. Genau, wir haben städtebauliche Analysen gemacht und ein Planspiel entwickelt, zu dem meine Kollegin sicherlich gleich auch noch mehr sagen kann.
Es ist tatsächlich so, dass wir als ein Erhebungsinstrument basierend auch auf die Vorortbegehung, auf den Kommentaren der Kindern ein Spiel entwickelt haben, sehr niedrigschwellig, was man in einer kurzen Zeit auch spielen konnte, wo es darum ging, Spielsteine zu beschreiben, also wirklich mit einem Stift in der Hand aufzuschreiben, mit wem, wo, bei welchen Tätigkeiten geht's mir gut, da fühle ich mich richtig wohl, ne? Und das waren manchmal Gruppengrößen von 3 bis 5 Kinder, die zusammengespielt haben mit einer Moderatorin, die also kleine Spielsteine beschrieben haben und dann auf einem Spielfeld platziert haben. Es entstand eine Dynamik dadurch, dass dieses Spielfeld so gestaltet ist, es ist ein Achteck, ein Oktogen, wo letztendlich die Mitte nur durch einen Spielstein belegt werden konnte und dadurch natürlich schon eine Diskussion auch entstanden ist, was ist denn besonders wichtig und was ist weniger wichtig, was kommt eher am Rand des Spiels, weil es auch wichtig ist, aber eben ja eher sekundär im Alltag. Und da haben die Kinder tatsächlich dann sich drüber unterhalten, debattiert, auch hin und her geschoben. Und das ist für uns natürlich ein Fundus von Informationen, die wir bekommen von den Kindern, also wirklich einen spielerischen Zugang zu deren Erkenntnissen auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber glaube ich auch ein kleines Lernmoment, weil die Kinder sich eben schon austauschen und auch abwägen. Ich nehme mal das Beispiel von digitalisierten Handlungen, also wo dann Computerspiele vielleicht eine Rolle spielen, der ein oder andere YouTuber, und dann schon auch reflektiert wurde, ja, ich mache das unheimlich gerne und mir geht's gut dabei, aber Mama und Papa ist wichtiger und im Übrigen das Fußballtor ist mir noch viel wichtiger, ja, und dann halt tatsächlich so eine Hierarchisierung auch vorgenommen wurde. Und diese Hierarchisierung haben wir in anderen Methoden vielleicht nicht so wahrgenommen. Also für uns war es ergänzend, dass wir noch mehr erfahren haben von den Kindern. Die hatten wahrscheinlich da auch sehr viel Spaß dabei auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben sie selber auch so einen kleinen Reflexionsprozess durchgemacht. Und das ist auch etwas, das haben wir auch reflektiert mit den Kolleginnen und Kollegen, also den Fachkräften beispielsweise. Oder auch auf Veranstaltungen, die Ergebnisse aus diesem spielerischen Zugang zu dem Wohlbefinden wissen.
Also gerade nochmal zum Verständnis. Im Grunde war das ein 2-stufiger Erkenntnisprozess. Im ersten Schritt haben Sie quasi diese teilnehmende Beobachtung gemacht und die Jugendlichen begleitet, auf dieser Grundlage dann das Spiel erstellt und die Kinder und Jugendlichen beim Spielen beobachtet und dann da nochmal Erkenntnisse herausgewonnen oder destilliert, die für das Wohlergehen geeignet sind.
Ich glaube, zweistufig nein, weil es schon auch miteinander verschwitten war. Also nicht so erst das eine gemacht, dann das andere, sondern es waren dann streckenweise auch parallele Prozesse, die es uns einfach ermöglicht haben, ganz am Ende auch aus verschiedenen Datenbeständen einfach Erkenntnisse zusammenzuführen.
Aber ist denn dieses Spiel, also Sie haben das auf Ihrer Webseite zum Download. Ist denn dieses Spiel jetzt auch dafür gedacht, dass das andere verwenden können, um sich darüber im Klaren zu werden, was vielleicht getan werden muss, was vielleicht noch mal verbessert werden kann?
Das ist richtig. Das ist tatsächlich so, dass wir einfach selber festgestellt haben, dass dieses Spiel viel mehr leisten kann, als allein in, dass wir Wissenschaftlerinnen in Dialog mit Kindern treten, ne? Sondern wir haben einfach festgestellt, dass es auch unabhängig von uns, also in verschiedensten Institutionen, einfach auch gespielt werden kann. Es kann genutzt werden im Rahmen von auch Beteiligungsprozessen. Wir haben das auf unseren Veranstaltungen, wo wir auch mit Akteuren gesprochen haben, die in der Kinder- und Jugendarbeit unterwegs sind, teilweise auch in der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an planerischen Prozessen unterwegs sind. Und haben denen das vorgestellt und die kamen noch auf so viele Ideen, wo sie das einsetzen konnten, dass wir auch selber überrascht waren und daher auch den Schritt gewagt haben zu sagen, wir entwickeln das Spiel so, dass es auch wirklich, Sie haben schon gesagt, es ist downloadbar, also sowohl die Spieloberfläche kann sehr niedrigschwellig auf dem Kopierer auf A3-Blättern ausgedruckt werden und zusammengeklebt werden. Die Spielsteine gibt es als Vorlage, kann man auch einfach ausdrucken, entweder auf Pappe oder auch einfach auf Papier. Und halt selber das Spiel nutzen, am Ende die Ergebnisse aufkleben und als Plakat ausstellen, um in genau die Perspektive von Kindern einzufangen. Weil das war auch so eine Erkenntnis, Susanne, du wirst dich erinnern, wir haben eine Veranstaltung in Berlin gemacht und haben die Erwachsenen im Raum, das waren knapp 100, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, gefragt, was glaubt ihr denn, was Kindern wichtig ist? Und da haben wir gemerkt, naja, Ja, wir wissen viel, wir wissen aber nicht alles. Und da ist dieser spielerische Zugang, die Stimmen wirklich der Kinder einfangen, wirklich wertvoll. Und da leisten wir mit dieser Spielvorlage auch einen Beitrag und sehen, dass unsere Kolleginnen damit auch was anfangen können in der Praxis. Und das ist, finde ich, schon mal ein Ergebnis von vielen.
Ich würde das sehr bestärken, dass dieses Spiel sich sehr eignet, um überhaupt diese Perspektivwechsel einzunehmen und auch überhaupt mit Kindern ins Gespräch zu kommen, aber auch diese sich einzulassen darauf, dass man auch gerade, wenn man denkt, man versucht im Sinne von Kindern zu denken, man ist kindorientiert, dann neigt man trotzdem manchmal dazu, zu glauben, zu wissen, was ihnen wichtig ist. Und das immer wieder abzugleichen, auch wenn man vielleicht auch bestätigt wird, aber sich auf diese Perspektivwechsel doch immer wieder einzulassen, da kann dieses Spiel sehr helfen.
Und was sind jetzt quasi die unmittelbaren Erkenntnisse für Sie aus Ihrer Forschungsarbeit?
Also wir haben ja sehr, sehr unterschiedliche Themen herausgearbeitet. Die Frage war ja im Grunde auch zu verstehen, was sind eigentlich Aspekte, die wirklich auch die Qualität außerschulischer Räume aus Sicht von Kindern ausmachen. Ich würde vielleicht einmal das Thema der Beziehungen herausgreifen, weil das etwas ist, wo sich auch die Stärke tatsächlich der pädagogischen Einrichtung schon ganz deutlich zeigt. Also was die Kinder zu beiden Einrichtungen deutlich gemacht haben, ist, dass sie sich dort enorm wohlfühlen und das liegt vor allem auch an der Beziehungsqualität zu den Pädagoginnen. Und auch an der Kontinuität. Und das ist ja etwas, was auch beispielsweise im schulischen Raum so nicht unbedingt gegeben ist und was aber auch unter den aktuellen Sparentwicklungen immer schwieriger ist, nämlich dass Einrichtungen es ermöglichen, dass dort Pädagogen und Pädagoginnen arbeiten, die über viele, viele Jahre hinweg für die Kinder BeziehungspartnerInnen sind. Und genauso beschreiben die Kinder das auch, dass sie die PädagogInnen teilweise von klein auf kennen, dass sie seit Jahren mit ihnen aufwachsen, dass sie Teil ihrer Lebensgeschichte sind. Und dass sie sich dort wirklich gesehen fühlen, ermutigt fühlen, also ganz, ganz wichtige Beziehungserfahrungen machen, so würden wir es jetzt nennen. Und das ist etwas, was ich deswegen gleich als erstes sage, weil ich wichtig finde, dass PädagogInnen das auch hören, wie wichtig sie sind, wie wichtig, wie sehr sie wertgeschätzt werden, was für eine große Bedeutung sie im Leben der Kinder haben und wie wichtig sie eben genau für diese Fragen von sich etwas zutrauen, sich ausprobieren, den Mut haben, sich auf Neues einzulassen, also wie wichtig PädagogInnen da sind. Es zahlt sich aus, Kinder merken das und wir müssen eigentlich im eher politischen Rahmen jetzt noch viel natürlich damit auch aufmerksam machen, wie wichtig gerade die Kontinuität der Beziehung ist. Das ist ein Thema. Ein etwas anderes, das fand ich interessant, dass Sie das in der Anmoderation, glaube ich, so als quasi nicht digitale Forschung, so ist es so ein bisschen bei mir hängen geblieben, eingeleitet haben, weil eigentlich das aus den Beobachtungen heraus, aus unseren, ja, unserer Begleitung der Kinder ganz deutlich wurde, dass digitale Alltagswelten absolut präsent sind, dass man diese analoge oder digitale Dimension überhaupt nicht mehr trennen kann in dem Erleben, also in den alltäglichen Praxen der Kinder und dass diese digitalen Alltagswelten ganz wichtige Wohlfühlräume sind. Also digitale Medien, Social Media, Handys, Computerspiele, das gehört fest zur Peer-Kultur und es ist auch ganz wichtig für Kinder, dass sie da die gleichen Zugänge haben wie andere Kinder, dass sie mitspielen können, dass sie mitreden können. Man dreht gemeinsam TikToks, man schaut Musikvideos, man hört K-Pop, man drückt darüber Freundschaften aus, man pflegt Freundschaften, man entwickelt Freundschaften, man informiert sich und man drückt sich kreativ auf. Also es ist ein, man kann sagen, eigentlich alle Dinge, die spielen, kommunizieren, Freundschaften pflegen, alles, was Kindheiten auch kennzeichnet, findet eben auch digital statt. Und es ist Kindern wichtig, dass das in dieser Form auch wertgeschätzt und anerkannt wird. Wir alle wissen, dass es ja auch sehr kritische Diskurse um die Mediennutzung geht und auch teilweise sicherlich zu Recht. Aber für Kinder ist erstmal wichtig zu sehen, dass das auch anerkannt wird, dass sie sich darin wohlfühlen, dass es ihnen gut geht und dass sie da gute Erfahrungen machen. Dass sie aber auch ein offenes Ohr brauchen von PädagogInnen in den Einrichtungen, das auch bekommen, um über auch negative Reaktionen, die sie vielleicht im Netz bekommen, sprechen zu können. Und was sie sich vor allem wünschen, ist freies WLAN. Und das ist natürlich ein kontroverses Thema, aber sie wünschen sich freies WLAN, weil, und da kommt das Thema der sozialen Ungleichheit ins Spiel, es haben nicht alle Kinder gleichermaßen mobile Daten. Es können eben nicht alle Kinder in gleicher Art und Weise an dem teilhaben, was aber unter den Kindern absolut wichtig ist, um dazuzugehören. Und das heißt, dass Kinder, die zum Beispiel keine mobilen Daten haben, die Einrichtungen, die sie ja auch zwischendurch kommen und gehen können, wie sie wollen, immer wieder verlassen, um beispielsweise zur nächsten U-Bahn-Station zu gehen, öffentliche Plätze aufzusuchen, um sich da Spiele runterzuladen, um einfach dann auch das zu haben, was man braucht, um wieder mitspielen zu können. Und das ist an sich auch nicht immer schlimm. Das sind auch ganz tolle Erfahrungen von sich in der Stadt bewegen können, stolz sein, da die Wege hin und rück zu gehen. Aber das kann auch zu Stigmatisierung führen. Wir haben auch beobachtet, dass Kinder dann andere Kinder abwerten und sagen, ihr hängt da ja mit den Pennern ab und so. Also das heißt, es gibt da einfach eine Ungleichheit in dem, was aber unerlässlich ist, nämlich diese Daten und Spiele und so weiter zu haben. Und da sind eigentlich Einrichtungen wirklich nochmal gefragt und da sind PädagogInnen auch wirklich in einem Dilemma, weil sie einerseits das geben wollen, auch wissen eigentlich um die Bedeutung, die diese Phänomene für die Kinder haben und sie da auch unterstützen wollen und andererseits aber aus der Logik der Organisation heraus ganz viele ungeklärte Fragen haben. Also können wir hier einfach das WLAN freigeben? Was ist mit Datenschutz? Was ist mit Jugendschutz? Und häufig ist das dann nicht der Fall, also es spart man dann aus das Thema, aber das ist eigentlich, und das ist, würden wir jetzt so sagen an der Stelle, das ist ein enorm wichtiges Thema für die Kinder selbst, für Teilhabe, für den Abbau von digitalen Bildungsbarrieren, auch für den Aufbau digitaler Kompetenzen. KI wird immer wichtiger. Also da allen Kindern eigentlich auch gerade über den außerschulischen Raum die Möglichkeit zu geben, dass sie unterstützt werden darin, mit den Erfahrungen umzugehen, aber auch diese ganzen Medien kennenzulernen, die gleichen Zugänge zu haben. Da lohnt es sich, und da haben wir einige Hinweise auch gegeben, also wo kann man sich da fortbilden, auch aus den für die PädagogInnen? Wo kriegt man Informationen zu, was die rechtlichen Rahmenbedingungen sind? Und das wäre vielleicht auch nochmal die Frage, und wie kann man vielleicht auch innerhalb der Bildungslandschaften mit kommunalen Trägern da nochmal gemeinsam überlegen, wie man da nicht die Augen zumacht und irgendwie denkt, die Kinder regeln das vielleicht auch selber oder man weiß nicht, wie man es genau machen soll, sondern dann wirklich dahin gehen, wo es brennt, nämlich eigentlich zu sagen, wie können wir ein digitales Alltagswohlfühlkonzept für Kinder entwickeln, das wirklich alle mitnimmt.
Und dieses digitale Alltagswohlfühlkonzept endet halt auch nicht an der Eingangspforte der Kinderfreizeiteinrichtung. Es wurde gerade deutlich, die Kinder bewegen sich durch die Stadt auf der Suche nach digitaler Infrastruktur. Und das ist eben auch eine Perspektive, da ist die Stadtplanung auch gefragt, Kinder mitzudenken als Nutzerinnen dieser digitalen Infrastruktur. Ich würde behaupten, die Verteilung öffentlicher WLAN-Zugänge orientiert sich momentan an vielen Logiken, aber definitiv nicht an den Bedürfnissen von Kindern oder Jugendlichen in dem Moment. Also insofern, um da auch die Brücke, was sind Erkenntnisse beispielsweise für die Stadtplanung, Stadtentwicklung? Das ist so ein Erkenntnisbereich, den ich da stark machen würde. Aber gleichzeitig, es wurde schon deutlich, die Kinderfreizeiteinrichtungen machen extrem vieles richtig. Wir haben auch festgestellt, dass die Kinder an sich diese Orte, wie gesagt, als Wohlfühlorte bezeichnen, auch weil sie gut gestaltet sind. Also da spreche ich jetzt als Stadtgestalterin auch über dieses Thema, dass da eine hohe Sensibilität da ist, dass man sich sehr viel Gedanken macht, wie müssen wirklich einzelne Zimmer gestaltet werden, und das nehmen die Kinder wahr. Sie haben uns also wirklich viele Orte, kleine Orte in den Institutionen genannt, wo sie sich wirklich sehr, sehr wohlfühlen, weil sie gut gestaltet sind. Aber auch jenseits, im Außenraum, auch im Quartier ist es so, klar wissen wir, dass Spielplätze bedeutsam sind. Wir haben aber vor allen Dingen auch gemerkt, es sind zum Teil einzelne Bereiche auf dem Spielplatz, einzelne Elemente im Park, der einzelne Baum, der Busch, das einzelne Spielgerät, die Straßenkreuzung, gerade weil es dort WLAN gibt, die dann plötzlich eine sehr hohe Bedeutsamkeit haben in der Ausdifferenzierung der einzelnen Wohlfühllandschaft. Und das ist schon so ein Verschieben eines Maßstabes, der aus meiner Sicht in der Gestaltung von kindergerechten, jugendgerechten Städten momentan selten eingenommen wird. Also wirklich so eine Mikroebene, die zumindest basierend auf unseren Erkenntnissen eine größere Bedeutung haben sollte. Und die Transnationalität wurde ja schon angesprochen. Wir haben viele Kinder, die einfach einen Migrationshintergrund haben, für sich auch das Gefühl haben, sie haben mehrere Heimaten, die sie definieren können, ja. Und da haben wir eben auch festgestellt, dass es im Quartier eben gerade beispielsweise Moscheen, andere kirchliche Einrichtungen eine Rolle spielen, aber eben auch der Marktplatz um die Ecke, der so ein Gefühl eines Basars widerspiegelt, wie man ihn vielleicht aus Urlauben in der Heimat der Eltern mal erfährt. Und dass diese transnationale Atmosphäre von Raum, würde ich es fast beschreiben, auch zum Wohlbefinden beifügt. Und das ist auch so etwas, was ich schon sehe, was Stadtgestalterinnen, Freiraumplanerinnen mitnehmen können für die Frage, wie Stadträume der Zukunft gestaltet werden können. Nicht alles ist planbar, ganz klar. Aber um deutlich zu machen, dass diese transnationalen Bezüge auch gestalterisch wirksam werden könnten, das ist auch ein Bereich, den wir herauskristallisieren konnten.
Ich hätte nie an WLAN gedacht, dass das so wichtig ist. Und dieser transnationale Aspekt, um sich wohlzufühlen, also dass es einfach ein bisschen internationaler ist oder dass die Kinder ja tatsächlich verschiedene Identitäten dann auch haben. Dann eine ist eigentlich eine Identität, aber eben tatsächlich mehrere Heimaten. Wenn Sie sich jetzt nochmal in diese Projektarbeit zurückversetzen, gäbe es irgendwas, wo Sie sagen würden, Mensch, wie könnte man den Transfer zwischen Forschung und Praxis oder umgekehrt auch noch verbessern? Sind Sie da an irgendwelche Stellen gekommen, wo Sie gedacht haben, wäre gut, wenn die Praxis sich mehr öffnen würde, oder wäre gut, wenn wir Wissenschaftlerinnen einen besseren Zugang finden könnten?
Wir haben sehr, sehr positive Erfahrungen die ganze Zeit über gemacht. Also die Einrichtungen waren offen, die Bildungsnetzwerke waren offen, hochinteressiert. Und ich habe den Austausch eigentlich so erlebt, wie ich es mir immer vorstelle, nämlich dass es ein Dialog ist, dass man unterschiedliche Expertisen hat. Wir haben das große Privileg, dass wir uns handlungsentlastet mit diesen ganzen Fragen auseinandersetzen können, ohne ad hoc mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und da auf alles zu reagieren, was passiert. Das ist natürlich eine Situation, die haben PädagogInnen und auch HandlungsplanerInnen vor Ort nicht. Die müssen ja die ganze Zeit ihre Entscheidung treffen. Und insofern ist das ein Privileg, was wir haben. Und umgekehrt wissen wir dadurch aber auch manche konkreten Details aus den alltäglichen Abläufen nicht. Also wir sind sehr, sehr, sehr offen und interessiert dafür, auch zu hören, wo wir möglicherweise in Richtung denken, die wichtige Punkte nicht berücksichtigt. Das ist wirklich eine Offenheit in beide Richtungen. Ja, wir haben da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht.
Also die Einrichtungen waren offen. Eigentlich diese Forschung, so wie wir sie beschrieben haben, ist ohne die Zusammenarbeit mit Praktikern wäre das gar nicht möglich gewesen. Und insofern waren wir da schon Partner auf Augenhöhe. Es ist sicherlich dann auch genau im Nachgang, sich zu überlegen, wie könnten wir die Ergebnisse so festhalten, dass auch Praktikerinnen das nachvollziehen können, die jenseits unseres Projektes natürlich auch erreicht werden sollen. Und da ist es natürlich für uns auch die Möglichkeit, also nicht nur in einer sehr kompakten Broschüre, sondern auch über ein Spiel, über ein Video zum Spiel, über diesen Podcast, über andere Veranstaltungen, wo wir letztendlich unsere Erkenntnisse auch auf anderen Ebenen an Praktikerinnen herantragen können, eine Riesenchance. Wir sehen aber auch, dass wir bestimmte Zielgruppen nur schwer erreichen. Und da würde ich sagen, ist es schon die Ebene der Politik, der Bildungspolitik und der Stadtentwicklungspolitik. Das ist noch eine Ebene, da müssen wir, glaube ich, einen Ticken besser werden, um gehört zu werden oder um Plattformen zu finden. Und vor allen Dingen ist es natürlich auch so, das haben wir auch im Dialog immer festgestellt, man kann die Ergebnisse nicht so einer Disziplin zuschustern und sagen, das ist jetzt hier Aufgabe der Planerinnen oder das ist Aufgabe der Pädagoginnen, weil auch der Kulturbereich ist gefragt, die Infrastrukturplanung in der Breite ist gefragt. Und daher, ja, müssen wir halt auch mehr als die Bildungsdezernenten, die einen anfangs angesprochen wurden, erreichen. Wir müssen eigentlich auch den Planungsdezernenten erreichen. Wir müssen auch den Dezernenten, der für Haushalt und Finanzen zuständig ist, erreichen, weil am Ende braucht es schon auch eine integrierte Handlungsbasis, um das Wohlbefinden von Kindern zu verbessern.
Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Frau Milio, Frau Fechter. Das war, glaube ich, sehr aufschlussreich, zumindest für mich, aber ich glaube auch für die Hörerinnen und Hörer. Und ich kann ja an der Stelle den Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer schicken, sich das Spiel herunterzuladen. Und das Handbuch dazu und es vielleicht selbst in den eigenen Einrichtungen einfach mal auszuprobieren und zu schauen, was rumkommt und im Zweifelsfall dann mit den kommunalen Planerinnen ins Gespräch zu kommen, was im eigenen Ort oder im eigenen Stadtteil verbessert werden könnte.
Herzlichen Dank. Und mit den Kindern.
Und den Kindern.
Ganz herzlichen Dank.
Danke.